I was going to talk in English, but I don't know why, because all the talks are in German, right? Oder gibt es jemand? No. Is anyone not understanding German here? Please lift your hand. Maybe? No.
Vielleicht sollte man auch kurz noch sagen, also, den Vortrag gibt es morgen Nachmittag im Distributionsdirekt des Linux-Tages auch auf Englisch.
So for anyone you listening maybe at the stream, if you don't know German, tomorrow it will be in English. What time? What place?
16:30. Europe 2 or so. It's on the big map.
Right, so tomorrow 4:30. Okay, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, bitte Leute, kommt ruhig nach vorne, es drücken ja noch Leute nach. Hier vorne sieht man die Folie noch besser und auch den Axel noch viel größer. Herzlich willkommen, Axel, und bitte sehr.
Jo, also wie Sven schon sagte, ich heiße Axel Beckert. Ich bin bei Debian aktiv, arbeite an der ETH Zürich als Systemadministrator. Das hat auch ein klein bisschen was mit dem Vortrag zu tun. Warum, erzähle ich nachher. Und ich möchte euch ein bisschen was über Debian GNU KFreeBSD erzählen, was das ist, wofür man es benutzen kann, warum es das gibt und ob man das einfach so mit apt-get-install installieren kann. Ja, erstmal, ja, das ist ein Bastard. Das ist eine Kreuzung aus zwei Sachen, wo man nicht unbedingt geplant hat, dass die zusammenkommen. Und in meiner Meinung nach ist das Open Source at its best, wenn ich englische Sprüche auf Folien habe, fange ich an, Englisch zu reden. Weil es einfach, man hat zwei Sachen genommen, beides Open Source, und hat sie zusammengeschmissen und was Neues draus gemacht, obwohl es einfach eben nicht gedacht war, zusammengeschmissen zu werden. Und das ist was ich an Open Source einfach liebe, dass man verschiedene Komponenten einfach zu was ganz Neuem zusammenwürfeln kann. Und das ist hier definitiv basiert. Was ihr hier noch auf dem Bildchen seht, das ist das Ausstellungsstück, das auch oben am Debian-Stand steht. Das ist eine alte IE-Box, die mit Debian GNU KFreeBSD läuft. Also wer sich mal live anschauen will, kann ich gerne später noch am Stand vorführen. Ja, zum Vortrag wieder. Erstmal will ich erklären, was ist das? Was ist Debian GNU KFreeBSD? Woher dieser komische Name? Wo kommt das K her? Warum machen Leute sowas? Warum gibt es das überhaupt? Dann, was sind Vor- und Nachteile gegenüber Debian GNU Linux oder FreeBSD? Was für andere Projekte gibt es noch, die ähnlich gelagert sind? Was fehlt noch? Was gibt es bei Debian GNU KFreeBSD noch nicht, was es bei Debian GNU Linux gibt? Dann, was ist geplant damit? Was könnte man noch alles machen damit? Und abschließend eben noch Links, Ressourcen, wo findet man weitere Informationen? Ja, was ist das eigentlich genau? Für Debian ist es ein weiterer Port, eine eigene Architektur. Das heißt, so wie man die meisten kennen halt i386, das sind die 32-Bit-PCs, Sie kennen AMD 64, also die 64-Bit-PCs. Und so gibt es eben auch KFreeBSD-i386 und KFreeBSD-AMD64. Also genauer gesagt sind es zwei Portierungen, zwei Architekturen. Und manchmal sieht man auch noch ganz kurz KI oder KA, wenn man den ganzen Battle nicht schreiben möchte. Es ist seit 2009 offizieller Bestandteil des Debian-Archivs. Das heißt, man kann es auf jedem Debian-Mirror herunterladen. Und davor ist es gehostet worden bei debianports.org, wo, sagen wir mal, neue Architekturen, neue aufstrebende Architekturen heranwachsen und altersschwache Architekturen so langsam sich, wie soll man sagen, ausfaden. Also M68K ist mittlerweile dort. Das gibt es nicht mehr bei Debian und Alpha ist, glaube ich, auf dem Weg dorthin. Ja, eine wichtige Sache, man kann leider nicht Linux und KFreeBSD-Kernel mit der gleichen Installation nutzen, eben weil es zwei unterschiedliche Architekturen sind. Das heißt, alle Binärpakete sind entweder für Linux gebaut oder für KFreeBSD. Und man kann aber, wenn man will, Linux-Software auf dem GNU/KFreeBSD betreiben, wenn FreeBSDs Linux-Compatibility-Layer dafür ausreicht. Also wenn man die Linux-Software, die man unter FreeBSD laufen lassen konnte, hat, dann kann man sie auch auf Debian GNU/KFreeBSD laufen lassen. Und damit ist die Frage aus dem Vortragstitel auch beantwortet. Also apt-get install FreeBSD geht nicht so einfach. Man muss schon eine neue Installation machen, aber was geht, ist apt-get install kfreebsd source und dann die Versionsnummer vom Kernel. Also man kann sich die Kernel-Sourcen von kfreebsd auch problemlos auf einem Linux installieren und das geht schon recht lange, nämlich seit Debian 4.0 Edge, was mittlerweile ja nicht mal mehr Security-Support hat. Ich glaube irgendwie 3 Jährchen alt mittlerweile. Ja, der Name, dieses K ist so komisch, aber eben Debian, das steht für die DFSG, für die Debian Free Software Guidelines, für dpackage, für apt, für den Debian Installer und für die Rock Solid Stable Releases von Debian. GNU, das steht für das Userland, für die glibc von GNU, für GNU LS, für GNU Find und die ganzen Tools, die man eben aus der GNU-Welt kennt, aus der Linux-Welt. Das sind nicht die FreeBSD Userland Utilities, die keine langen Optionen haben, sondern man hat alles so, wie man es unter Debian gewohnt ist, vom Linux her. Und kfreebsd, das steht für den FreeBSD-Kernel. Und da kommt auch das K her. Das K steht für Kernel, weil es eben nur der FreeBSD-Kernel ist, plus ein paar wenige Utilities, die eben sehr eng am Kernel dranhängen, wie Dateisystem oder zum Managen der virtuellen Konsolen etc. Und da vielleicht noch ein bisschen History. Das Ganze fing an um 2005 mit dem FreeBSD-Kernel 5, ich weiß nicht mehr, 2 oder 3, den ersten, den ich installiert hatte, war glaube ich ein 5.4er. Und mittlerweile sind wir bei Kernel 7.2, der im Debian Installer verwendet wird. Und in Testing und Stable, Testing und Unstable sind Kernel 7.3 und 8.0 von FreeBSD mit drin. Und ich glaube, es ist auch angedacht, der 8.0er wird auf jeden Fall beim Release dabei sein, der 7.3er vermutlich auch, aber eventuell wird es auch ausschließlich der 8.0er, ist noch nicht klar. Ja, warum? Weil wir es können, weil es geht. Es kombiniert im Prinzip die Vorteile, nein, nicht die Vorteile, es kombiniert Vorteile von des Debian-Systems, wie wir es kennen, und von FreeBSD. Ist offensichtlich, wenn wir zwei so Sachen, glaube ich, zusammenschmeißen. Insgesamt gibt es viele Antworten darauf, deswegen gibt es in Debian-Wiki eine eigene Wiki-Seite zu dieser Frage. Die ist mittlerweile, glaube ich, recht lang. Und manche Leute sagen auch, ja, weil FreeBSD ja die bessere Performance hat. Aber es hängt von vielen Faktoren ab. Es gibt, glaube ich, bei Phoronix mal einen Test. Ich glaube, es war ein Lenny, also so das Alter von Lenny her, ein KFreeBSD und ein Linux verglichen, Performance, und es war sehr unterschiedlich. Also mal war das FreeBSD besser, mal war das Linux besser, mal waren die 64-Bit besser, mal die 32-Bit. Es gab nicht sehr viele Unterschiede. Allerdings wurde das mit einem 7.2er-Kernel gemacht, der bei KFreeBSD keine Superpages enabled hat, was beim 8.0er-Kernel per Default enabled ist. Und die FreeBSDler sagen, das gibt deutlich nochmal einen Schub an I.O.-Performance. Und das heißt, man müsste den Test eigentlich mittlerweile mal wieder neu machen und schauen, ob es immer noch so ungefähr sich ausgleicht. Auch noch ein Argument, das mir lange selber nicht aufgefallen ist, wo aber gesagt wird, Mensch, das ist auch noch wichtig, es hält Software portabel. Wir haben bei Debian GNU KFreeBSD die Kombination aus einer glibc und dem FreeBSD-Kernel und es gibt viele Tools, die beim Kompilieren schauen, bin ich auf einem FreeBSD-Kernel? Oh ja, dann muss das ein FreeBSD sein. Oder habe ich eine glibc, dann muss das ein Linux sein. Oder umgekehrt, rein theoretisch auch, habe ich ein Linux, dann muss das eine glibc sein. Und es hilft einfach, diese Configure-Skripte, die von glibc zum Beispiel auf Linux schließen, auszumerzen, dass einfach die Leute wirklich schauen, ist es glibc, dann muss ich die entsprechenden Teile für die glibc nehmen, aber ich kann nicht aufs Betriebssystem schließen. Das hilft witzigerweise den GNU-Hört-Leuten sehr stark, weil GNU-Hört ist auch ein Betriebssystem, also Debian GNU-Hört in dem Fall, das keinen Linux-Kernel, aber einen glibc hat. Und viele der Sachen, die für Debian GNU FreeBSD gepatcht wurden, damit es funktioniert, taten dann plötzlich auch auf GNU-Hört wieder. Ja, eine Frage, die sehr oft gestellt wird, warum keine BSD-libc? FreeBSD hat ja auch eine libc und es läuft ja auch recht viel Software auf FreeBSD. Aber mir hat bisher jeder, der irgendwo da etwas tiefer sich reingegraben hat, versichert, dass es viel einfacher ist, die libc an den fremden Kernel anzupassen, als tausende von Paketen so zu patchen, dass sie mit zwei libcs sauber zusammenarbeiten. Und es gab auch schon mal Versuche, das zu machen. Es gab ein Debian GNU NetBSD und ein Debian GNU FreeBSD ohne K. Das war so um 2001, 2002 und es ist gescheitert, unter anderem daran, dass einfach extrem viele Pakete hätten gepatcht werden müssen. Und es waren nicht nur kleine Patches wie das Configure-Skript, um noch ein paar if-devs erweitern, beziehungsweise wenn man Autoconf von Automake verwendet, eine aktuelle Version, ist das eh alles kein Problem mehr. Das heißt, oft war es einfach bloß ein neueres Autoconf Automake verwenden und das Problem war behoben. Und ja, ich muss zugeben, wirklich die detaillierten Gründe aufzählen, was da an Problemen aufgetreten sind, kann ich nicht, so tief stecke ich nicht drin. Aber zum Beispiel, ich glaube hier am Linux-Tag ist er nicht, Thorsten Glaser, der sowohl ein BSD-Entwickler als auch ein Debian-Entwickler ist, kann dazu zum Beispiel auch einiges erzählen. Dann will ich vergleichen ein bisschen GNU-KFreeBSD mit dem Linux. Also was sind die Unterschiede, was sind die Vor- und Nachteile? Von der BSD-Seite her sagen sie, ja, FreeBSD hat viel saubere Kernel-Schnittstellen, /dev ist viel aufgeräumter und einheitlicher. Es hat das Open-Sound-System, was von viel mehr Software unterstützt wird als von ALSA. Es hat ein weniger basarartiges Entwicklungsmodell, das heißt, sie schauen genauer, wer Commit-Rechte hat und es ist nicht so irgendwie 1000 Leute, die am Linux-Kernel rumschrauben. Manche sagen auch, es ist ein bisschen elitärer. Es ist ein Unterschied, sagen wir es mal so. Und beim Linux-Kernel haben wir momentan ein Entwicklungsmodell, wo, sagen wir so, alle 3 Monate sich irgendwelche Schnittstellen ein bisschen ändern, weil es ein neues Linux-Kernel-Release gibt. Bei FreeBSD sind die Schnittstellen einfach über längere Zeit identisch oder zumindest kompatibel und man hat länger die gleichen Schnittstellen zur Verfügung. Dann gibt es natürlich eine ganze Ladung Features, die man mit Linux nicht bekommt. Ganz bekannt die Firewall aus der BSD-Welt PF. Dann hat FreeBSD ZFS-Support im Kernel drin. Bei Linux gibt es das als Fuse-Modul, wobei die Performance da wohl nicht ganz so toll ist. Es gibt Jails. Das sind Change Routes on Steroids, aber da gibt es auch bei Linux viele Varianten davon. Ich meine, das geht mittlerweile ja fast schon fließend vom Change Root bis zur Vollvirtualisierung, jeder Schritt dazwischen. Noch ganz nett ist D-Trace, das ist eine Möglichkeit, Performance von einzelnen Schritten im Kernel zu messen. Da gibt es bei Linux neu System Tab, was eine ähnliche Funktion hat. Was manche Leute auch schätzen, ist, dass es die Endis-Treiber, also die Möglichkeit, Wrapper um Windows-Treiber zu schreiben, das ist direkt im normalen Kernel mit dabei und braucht keine externen Patches. Und da gibt es auch eine ganze Ladung Nachteile noch, also zumindest Probleme in Anführungszeichen. Es gibt insgesamt weniger Pakete oder Pakete mit weniger, wo Features abgeschaltet werden mussten, da viele Software mittlerweile doch einfach Linux-spezifische Features nutzt. Ganz vorne dran, was man immer wieder merkt, wenn man portiert, viele Software erwartet, dass da ALSA ist, die Advanced Linux Sound Architecture. Es gibt dort ein Kompatibilitätsmodul namens SALSA für simulierte Advanced Linux Sound Architecture. Das kann aber nicht alle Features, also es kann so die Basics, aber eben nicht alles. Dann Wireless, libEB wird von vielen Programmen verwendet. Das gibt es auch nicht unter FreeBSD so. iNotify ist mittlerweile sehr beliebt, sodass der Kernel einem Userland-Programm sagen kann, du, da hat sich gerade eine Datei geändert, das wolltest du doch wissen. Da gibt es bei FreeBSD was Ähnliches, aber der Compatibility-Layer ist momentan noch nicht in Debian GNU KFreeBSD drin. Das heißt, das fehlt zum Beispiel noch. Dann Vergleich mit FreeBSD andersrum. Debian GNU KFreeBSD hat halt dpkg, apt, aptitude, alles was man so von Debian her kennt. Die Software ist alle vorkompiliert. Man hat mir gesagt, ja, bei FreeBSD kann man theoretisch auch sämtliche Software oder fast alle Ports vorkompiliert bekommen, aber der Default ist immer noch, man kompiliert selber auf FreeBSD. Auch eine Sache, Debian hat Stable Releases und das gilt nicht nur für Kernel und die wichtigsten Tools, sondern es gilt für sämtliche Pakete in Debian, während es bei FreeBSD die Ports, das ist mehr so Rolling Release, also das heißt, es kann durchaus sein, es gibt eine neue Samba-Version und FreeBSD hat dann die neue Samba-Version mit allen Sicherheitslücken geflickt und x neuen Features drin. Also man kommt die Sicherheitslücken nur dann geflickt, wenn man auch die neuen Features nennt. Das stört einige Admins, also das ist auch was mich an FreeBSD einfach stört. Ich will nicht schauen, ob meine Config noch tut, bloß weil ich ein Security-Update einspiele. Das wäre zum Beispiel was ich als deutlichen Vorteil von Debian und KFreeBSD sehe. Was die Anzahl Ports bzw. Pakete betrifft, geben die sich nicht viel. Das ist auch alles so Pi mal Daumen 20.000 Pakete oder Ports. Was manche Leute auch noch sehr schätzen, ist, dass beim Debian GNU KFreeBSD auch ähnlich wie beim Linux-Kernel in Debian keine nicht DFSG-freien Binärblobs im Kernel mit drin sind, sondern die via Non-Free nur zu bekommen sind. Ja. Ähnliche Projekte. Wie gesagt, das ist so ein Bastard. Und eine ganze Liste von Bastards gibt es bei Wikipedia, also sofern es die Webseite noch gibt, den Artikel. Da sind alle aufgezeichnet, die man so kennt, also auch die hier aufgelistet sind. Es gibt bei Gentoo ein FreeBSD-Projekt, allerdings haben die das FreeBSD-Userland auch drin. Gentoo ist eine Linux-Distribution, wo man sich die Software selber kompiliert, wie halt auch bei den BSDs üblich. Und ich habe allerdings schon lange nichts mehr gehört, dass dort noch was aktiv ist. Also ich weiß nicht, wie aktiv die Leute sind, man hört wenig davon. Dann, wie gesagt, schon gesagt, es gab ein BSD-libc, basiert das Debian. Es ist allerdings seit 2002 nicht mehr aktiv. Es gibt die Webseiten noch, aber da passiert nichts mehr. Ich glaube, den letzten Todesstoß hat dann noch irgendein gestorbener Server, der genutzt wurde vom Projekt, gegeben. Aber ja. Dann gibt es noch die Firma Nexenta, die ihr Nexenta-OS oder Storm-OS anbietet. Das ist eine Kreuzung aus Open Solaris und Ubuntu, früher war es ein Debian unten drunter noch. Dort gibt es, bei Debian gab es auch schon mal Überlegungen, ob man nicht auch einen Open Solaris Port machen sollte, und es war recht schnell klar, es geht lizenztechnisch nicht. Der Open Solaris Kernel lässt sich nicht mit einem GNU Userland und GNU Utilities verheiraten. Und entsprechend herrscht die Meinung, dass eigentlich Nexenta mit dem Anbieten dieser Plattform Lizenzverstoß begeht und es bei Debian definitiv nie ein Debian GNU Open Solaris geben wird, solange sich die Lizenz nicht ändert bei Open Solaris. Und dann gibt es eben noch Debian GNU Herd, schon erwähnt, das ist als einziges in der Liste kein Bastard. Das ist von Anfang an so geplant. aber es ist halt doch ein anderer Kernel unten drunter. Andreas, du wolltest was sagen? Nur geplant, okay. Ja, es gibt auch manche Sachen, die lange geplant wurden und niemand wollte glauben, dass sie noch kommen. Open Pandora wurde vor einer Woche released, habe ich gehört, oder ausgeliefert, angefangen. Das war ja schon fast so ein Duke Nukem Forever Nummer 2 oder so. Anyway, also GNU hört, existiert, es läuft, man kann es benutzen. Ich habe mich auch schon mal auf einem eingeloggt, also wirklich, es existiert. Und genauso wie das K-FreeBSD existiert, aber es ist ein bisschen präsenter. Ja, was fehlt noch? ZFS und Fuse User Land Utilities, also es gibt ein Projekt Fuse for BSD, was im Prinzip die Fuse-Schnittstelle, die es für Linux gibt, anbietet für den FreeBSD-Kernel. Das Projekt, man hat schon länger nichts mehr davon gehört. Ich habe vor ein paar Tagen auf die Webseite geschaut. Sie gibt's nicht mehr. Aber es sieht eher so nach verkonfiguriert oder Domain geklaut aus. Oder nicht nach absichtlich gelöscht. Insofern gehe ich davon aus, dass man an die Sachen irgendwann wieder rankommt, sie unter einer anderen URL auftauchen, ich weiß es nicht. Und bei ZFS fehlt einfach uns noch jemand, der die ZFS File-System-Utilities paketieren möchte. Ich habe aber schon irgendwo hier im Rahmen des Linux-Tags gehört, wenn es keiner macht, mache ich es halt. Aber wenn hier jemand will, gerne. Dann ist es so, viele von den Netzwerk-Utilities, die ja doch auch nah am Kernel sind, haben halt eine komplett andere Kommandozeilen-Schnittstelle als unter Linux. Deswegen wurden Wrapper geschrieben. Also die Utilities wie ifconfig und root, die sind in /flip/freebsd untergebracht. Und bin-root und bin-ifconfig sind bloß Shell-Script-Wrapper, die einfach eine Linux-kompatible Kommandozeilen-Schnittstelle darbieten, also die gleichen Optionen wie und Parameterreihenfolgen wie unter Linux. Das Problem dabei, die Wrapper unterstützen bisher bloß IPv4-Syntax. Wenn man das mit IPv6 machen will, fliegt es momentan noch auf die Schnauze. Das fehlt noch. Dann, ich hatte es vorhin schon erwähnt, den iNotify KQ Compatibility Layer, dass man auch iNotify unter FreeBSD nutzen kann. Bluetooth ist noch ein größeres Problem. Also praktisch alle Pakete, die Bluetooth brauchen, wo man es nicht sagen kann, Compile-Option, kein Bluetooth, die sind unter K-FreeBSD momentan nicht verfügbar. Und dann fehlen noch ein paar weniger wichtige FreeBSD-spezifische Tools, wie den Maus-Daemon, der uns einen Mauszeiger auf der Konsole bietet, also das Äquivalent zum GPM unter Linux. Andere sind mittlerweile paketiert, also Vid-Control zum Konfigurieren der virtuellen Konsolen gibt es mittlerweile. Und insgesamt sind es etwa 14% der Pakete aus Debian, die es auf K-FreeBSD momentan nicht gibt. Zum Teil fehlen einfach noch Build-Dependencies oder sie sind einfach falsch, dass man bestimmte Sachen für FreeBSD abschalten muss. Dann natürlich gibt es einfach eine ganze Ladung Linux-spezifische Pakete. Alles, was natürlich etwas näher am Kernel dran ist. Und wenn man Details möchte, unter build.debian.org/stats gibt es die Statistik, welche Architektur wie viele Prozent der Pakete gebaut hat. Nicht ganz seit Anbeginn, aber für gut 7-8 Jahre zurück mindestens, wenn nicht sogar noch länger. Und da sieht man halt auch, wie K-FreeBSD kräftig aufgeholt hat und eben jetzt, wo ich mit den Vorträgen über das Thema angefangen habe, waren sie bei 18% auf 64-Bit und 16% auf 32-Bit, weil Haskell damals nicht baute. Das ist auch beeindruckend, dass wenn Haskell nicht baut, 2% der Debian-Pakete fehlen. Mittlerweile eben 14%, also es kommt immer näher ran, es wird immer mehr gepflegt, was noch nicht baut. Zukunftsaussichten. Also wenn alles gut geht, so wie wir momentan hoffen, wird mit Debian 6.0 Squeeze, KFreeBSD 32 und 64 Bit als erster Nicht-Linux-Port bei Debian veröffentlicht. Damit wird Debian nicht mehr nur eine Linux-Distribution sein, sondern eben auch eine Distribution, sagen wir es mal so. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das Ding dann richtig nennen soll. Ich meine, es ist dann nicht mehr nur Debian GNU Linux, es ist halt auch Debian GNU KFreeBSD Sec. How do we have to call Debian if we have FreeBSD within Debian? So, gibst du ihm mal vielleicht das Mikro?
Could you please repeat, because we are people
Hello. So I was saying that I was asking myself the same question in the past weeks, and I haven't come up with a specific answer. But yes, it's a problem we need to face, even because on our website currently we state boldly that we are called Debian GNU Linux. But with
that's where I looked, and I was surprised. Oh, there's Linux on it.
So I think it should just be Debian, personally.
Yeah. Okay. So if we say the Debian system, it's we may confuse it with Maddox's book. Okay, da war eine Frage hier noch, wovon es abhängt, ob es mit reinkommt oder nicht. Oder wiederholst du es? Was die Frage, ja? Im Prinzip ist es, glaube ich, am Ende eine Entscheidung des Release-Teams, ob sie die Architekturen mitreleasen oder nicht. Ich muss zugeben, ich habe vorher nicht nachgefragt, aber die Frage ist berechtigt. Ich hoffe schwer, dass es einfach so wie geplant passiert. Ich glaube, es müssten einfach ein paar von den Problemen, an denen man jetzt arbeitet, nicht gelöst werden zum Release, beziehungsweise noch neue Probleme auftauchen, die einfach Showstopper sind. Aber ich bin zuversichtlich. Dann, was es bisher nicht gibt und nicht geplant ist, aber rein theoretisch möglich, wären natürlich weitere Hardware-Plattformen, die von FreeBSD auch unterstützt werden. 64-Bit Sparks, PowerPC oder auch ARM. Bei ARM könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, dass die Embedded-Welt darauf abfährt. Spark und PowerPC sind halt leider beides Architekturen, die ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind, einfach weil es kaum noch neue Hardware gibt damit. Also, es gibt durchaus noch PowerPC-Maschinen neue, aber nur im High-End-Server-Bereich, so viel ich weiß. Und wäre ich auch schon fast am Ende. Es gibt eine ganze Ladung Infos zu KFreeBSD auch im Netz. Im Debian-Wiki, die Startseite ist einfach Debian-GNU/KFreeBSD, halt mit dem Unterstrich statt dem Leerzeichen. Es gibt eine FAQ, wo weiß nicht, größer 50, 60 Fragen drin sind und die meisten davon auch beantwortet. Es gibt einen IRC-Kanal, wo die KFreeBSD-Entwickler unterwegs sind, wo man Fragen stellen kann, wenn man bei einer Installation auf komische Probleme trifft oder so. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich Schweizerdeutsch spreche. Das ist nicht der Gartenhake, es ist das Doppelkreuz. Also Doppelkreuz Debian-KBSD im OFDC-Netzwerk, also irkdebian.org reicht aus. Ups, eins zu früh. Es gibt eine Mailingliste Debian-BSD. Ist ein bisschen unglücklich, dass die beiden gerade unterschiedlich heißen. Dort kann man auch Fragen stellen, wenn man auf irgendwelche Probleme trifft. Wird recht oft schnell geantwortet und oft auch von Leuten, die wirklich Durchblick und Ahnung haben. Manchmal heißt es dann, ist ein offenes Problem, und manchmal heißt es, ist schon geflickt, muss nur noch updaten oder so. Es wird einem dort sehr geholfen. Dann, wie bei Debian üblich, für jede Architektur bei Debian gibt es Porter-Maschinen. Das heißt, Maschinen, auf denen sich jeder Debian-Developer einloggen kann, um zu schauen, ein Problem mit einem seiner oder einem anderen Paket auf der Architektur zu debuggen. Im Fall von KFreeBSD sind das io.debian.net, das ist die i386-Maschine, und ASDF-ASDF-Debian.net, das ist der AMD64-Maschine, also die Anfangsbuchstaben, daran kann man sich merken, welche welche ist. Die stehen bei uns in Zürich und werden von mir und einem Kollegen plus noch den dem glibc-Maintainer betreut. Und das sind Maschinen, die laufen auf Testing. Das ist eine der wenigen, sind wenige Porter-Maschinen, die auf Testing laufen, weil es kein Stable für K3BSD bisher gibt. Und wie üblich hat das Change Routes drauf mit Testing und mit Unstable auf den Maschinen, wo die Entwickler sich austoben können. Ja, wenn man selber portieren will, es gibt auf der Webseite des BSD-glibc-Projekts eine schöne Kurzanleitung, so mit den üblichen Problemen, die auftreten beim Portieren und auch den passenden Lösungen. So nach dem Motto, wenn da ifdef Linux oder ifdef FreeBSD steht, dass man auch irgendwo ein ifdef glibc einbauen muss. Oder solche Sachen. Und die Folien, die ihr hier gesehen habt, gibt's im Web unter noone.org/talks/k3bsd. Die Folien, das sind eine HTML-Datei, könnt ihr euch im Webbrowser anschauen. So wie ich sie jetzt hier auch gezeigt habe, also ist auch ein Webbrowser. Und damit bin ich eigentlich auch schon durch. Weiß ich, sind noch Fragen? Haben wir noch? Ja, hier?
Hallo? Ja. Ich habe den Anfang von dem Vortrag nicht mitbekommen. Was war denn die Motivation, das zu machen vor den Leuten, die da angefangen haben?
Gut, ich habe eine Folie Warum drin. Und es gibt eben die Kombinierung von verschiedenen Vorteilen, ist eine der Motivationen gewesen. Manche wollten BSD-Kernel, aber halt dpkg, apt. Und es gibt viele Antworten auf diese Frage. Es gibt im Debian-Wiki eine Webseite, die heißt Debian GNU K3BSD Why. Und dort sind viele Antworten drauf.
Nicht nur because we can.
Ja, das ist eine davon.
Okay, also ich hatte mal zwei Fragen. Die erste wäre allgemein, wo seht ihr euch? Seht ihr euch auf dem Desktop? Seht ihr euch auf dem Embedded NAS mit ZFS? Seht ihr euch auf dem Firewall-Cluster?
Ich würde an der Stelle sagen, es ist wie bei Debian selbst, es ist the Universal Operating System. Es gibt für alles Pakete. Also wir haben am Stand eine Maschine, die ist auf Desktop ausgerichtet. Du hast ein KDE drauf, du hast ein GNOME drauf. Es gibt aber auch Leute, die benutzen das wie einen Server. Ich meine, die Porter-Maschinen sind aufgesetzt wie ein Server. Und ich denke, es wird auch keiner ein Problem haben, wenn jemand ein NAS damit bauen will. Die Nexenta-Leute mit ihrem GNU Open Solaris zum Beispiel, die haben auch ihren Fokus auf NAS an der Stelle. Ich würde nicht sagen, dass jetzt K3BSD besonders für das eine oder das andere geeignet ist. Klar, wenn man jetzt sich anschaut, es hat ZFS, das schreit natürlich nach großem Server. Auf der anderen Seite, ich kenne auch Leute, die den FreeBSD auf dem Desktop benutzen. Also. Und das, meine eigene K3BSD-Maschine ist auch ein Desktop, wo ich einfach mit rumspiele. Das einzig Unschöne ist, dass KDE schnarch lahm ist, weil ich keine ordentliche Grafikkarte drin habe.
Die zweite Sache wäre, was ist euer Root-File-System und unterstützt ihr CARP?
Es ist UFS2 als Root-File-System, also als Standard-File-System. Wenn man zum Beispiel Daten auf der, also wenn man eine Linux-Installation und eine K3BSD-Installation auf der gleichen Maschine haben möchte und gemeinsame Daten, wird momentan X2 empfohlen, weil ich glaube, der X3-Support in FreeBSD ist noch experimentell. Und genauso der UFS2-Support von Linux. Das heißt, X2 ist da der kleinste gemeinsame Nenner. Das heißt, man hat halt an der Stelle dann kein Journaling-File-System. Ups. Und ansonsten, gut klar, wenn man natürlich irgendwo NFS oder so hat, dann ist es eh egal. Wobei ich habe bisher noch keinen K3BSD gesehen, wo NFS wirklich genutzt wird. Weil die meisten sind halt Standalone-Maschinen bisher. Ja.
Eins zum Fragen, eins zum Bemerken. Wer hat denn noch Fragen? Oder noch Bemerkungen, wie ich kenne Leute, die FreeBSD auf dem Desktop benutzen, so wie ich kenne Leute, die Windows benutzen.
Ja, sonst würde ich einfach mal...
Ah ja. Da ist einer.
Wie zugänglich ist eigentlich der Kernel? Also man, beim Linux-Kernel kennt man ja Menü-Config und so weiter und so fort. Das ist alles relativ übersichtlich zu machen. Wenn man jetzt zum Beispiel seinen Laptop hat, möchte das mal ausprobieren, da braucht man bestimmte Zusatzmodule, damit die Tastatur, Sondertasten, sonst was funktioniert. Ist es vorgesehen da oder gibt es sowas nicht? Also es ist eigentlich doch mehr so ein Serversystem.
Also was die Sondertasten betrifft, bin ich überfragt. Ich weiß, dass es zum Teil im Userland passiert, dass du also irgendwie, weiß nicht, es gab irgendein Tool, was Hotkey heißt, was im Userland unter X einfach die Key-Events abfragt. Es ist der Kernel ist im Prinzip nach den gleichen Prinzipien gebaut wie der normale Debian Linux-Kernel. Das heißt, du hast alles, was zum Booten notwendig ist, wenn im Kernel fest einkompiliert, und alles, was nachher nachträglich noch notwendig ist, als Module mit dabei. Also die sagen wir mal, Pi mal Daumen-Regeln sind da die gleichen.
Das Generieren, das war noch die Frage. Ist es einfach zu generieren? Also zum Beispiel, da gibt es spezielle Module, also Userland wird sicher nicht reichen, weil man braucht ja Kernel-Module, um bestimmte Ereignisse überhaupt erst nach oben zu bringen.
Also
und da muss man im Prinzip, wenn, dann müsste man ja so kleine, was weiß ich, für so ein Sony-Laptop-Modul, müsste man ja dann irgendwie portieren können, damit man damit überhaupt vernünftig arbeiten kann. Also nicht irgendwie arbeiten, sondern vernünftig. Und was da, ob das relativ leicht ist oder ob das...
Muss ich zugeben, bin ich überfragt, wie einfach es oder schwierig es ist, zusätzliche Kernel-Module zu kompilieren. Wobei ich meine, dass nicht wirklich sehr viele verfügbar sind in der Art. Also es ist nicht auf Debian Nucafrib besteht definitiv deutlich weniger Pakete, die irgendwelche zusätzlichen Kernel-Module bereitstellen. Also bei Debian und Linux gibt es ja irgendwie die AUFS-Module, Another Unified-System zum Beispiel als Extra-Module, dann gibt es OpenAFS-Module, das sind ja alles Extra-Module und da gibt es bei KFreeBSD eigentlich relativ wenig bisher. Aber ich habe selber eben aus dem Grund auch noch, also ich habe noch nicht den Bedarf gehabt, selber welche zu kompilieren. Muss ich passen bei der Frage, tut mir leid.
Bestimmt, ja. Gibt es noch weitere Fragen?
Ich habe eigentlich nur eine kurze Bemerkung, dass ich es gut finde, dass es jetzt Auswahl an ein Kernel gibt.
Das ist sicher auch einer der Gründe, warum es gemacht wurde, ja.
Ja.
Danke. Ja, dann möchte ich auch nochmal Danke sagen, vor allem dem Marius Nünnerich und dem Thorsten Glaser für die Idee zum Vortrag. War noch eine Frage?
Ja, okay. Noch eine, ja. Du sagst, dass jetzt relativ viele Pakete gepatcht wurden, um auf KFreeBSD dann zu laufen. Sind diese Patches upstream angenommen worden von den Paketen?
Also im Normalfall, also oft war es einfach so, dass eben Autoconf, Automake neuere Versionen. Ups, war es ich oder du? Ah, okay. Bei vielen Softwareprojekten ist natürlich das config.sub oder config.guess mit dabei und wenn das zu alt war, ist es schief gegangen. Das zu aktualisieren wird zum Teil entweder in den Debian-Paketen gemacht und normalerweise gehört es zu den Pflichten eines Debian-Maintainers von einem Paket, upstream auch darüber zu informieren, wenn solche Probleme auftreten und ihn anzuhalten, das auch im Upstream zu flicken. Ich weiß auch, dass eine ganze Ladung der Patches, die Debian gegen den FreeBSD-Kernel gemacht hat, bei FreeBSD aufgenommen worden sind, aber ich weiß auch, dass es nicht alle sind, weil zum Teil halt es Patches sind, die im FreeBSD als solches keinen Sinn machen, weil sie irgendwelche, was weiß ich, Pfade anders setzen oder so, aber es fließt durchaus das Zeug auch dann zurück zur Originalsoftware und manchmal reicht es einfach wirklich bloß, die Dependencies beim Bauen passend anzupassen, das heißt, einfach andere Libraries oder Library-Versionen zu installieren, damit es nachher baut, oder eben config.guess, config.sub einfach auszutauschen. Zum Teil macht das Build-Skript dann in den Paketen. Ja.
Gut, noch weitere Fragen? Also wir haben jetzt etwa 20 Minuten bis zum nächsten Vortrag und deswegen könnten wir nicht noch ein paar annehmen, falls noch hier noch jemand traut. Ist es bunt genug, dass es eine Maus verträgt?
Was, eine Maus?
Eine Maus.
Also Maus-Support hat es schon, ja doch.
Ja, ja, schön, schön, schön. Ja, das doch klingt doch sehr erfolgsversprechend. Du hast noch eins?
Läuft dein Laptop auch?
Nein. Das hier ist ein Debian Unstable mit Linux. Ja, jetzt hätte ich Debian nur Linux sagen können, genau. Aber eben die Demo-Box oben ist auch Asus IE-Box halt, also die Desktop-Version davon, bisschen neuer sogar als der hier und läuft out of the box problemlos. Das Einzige, muss ich zugeben, was ich nie getestet habe, ist, ob Sound geht. Aber, ja. Dann will ich einfach noch kurz Dankeschön sagen, eben einerseits an zwei BSDler, die mir die Idee für diesen Vortrag zugeschustert haben und haben gemeint, ja, kannst du nicht auf der Vorstimme mal einen Vortrag über das halten? Und das ist mal vermisst. Das ist ja echt ein Thema, wo ich mal Ahnung von Bleeding Edge habe und nicht immer bloß so Zeugs, was auch in 10 Jahren noch gültig ist. Dann, weil das irgendwie so 2 Wochen vor Vorstem war, eine ganze Ladung Leute auf der Debian BSD Mailingliste, die mir die Folien Korrektur gelesen haben und neue Ideen und Vorschläge, was ich noch alles reinmachen kann, gebracht haben. Eric A. Meyer, dem CSS-Guru für S5, Simple Standards Conformant Style Sheet Slides, das ist das System, was ich hier benutze, um die Folien vorzutragen. Wie gesagt, ist eine HTML-Datei, ein bisschen CSS, ein bisschen JavaScript. Und ja, danke an euch fürs Zuhören. Beim ersten Mal, wo ich den Vortrag gehalten habe, habe ich noch dazu gesagt, und für mich fürs mich nicht umbringen, dass ich euch so einen Bastard gezeigt habe, aber da waren auch vor allem FreeBSD-Developer unter den Hörern. Und es war nicht Debian bezogenes Event. Ja, aber dann würde ich sagen, das war's.